Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Erfolgsrezept, der Podcast für alle, die Geschichten erfolgreicher Unternehmer und Unternehmerinnen lieben und vielleicht die ein oder andere Geheimzutat auch für ihr Business mitnehmen wollen. Ich freue mich sehr. Ich bin heute hier in einer Trafik, in einer alten. Und zwar bin ich bei Crime Runners zu Gast, hier beim Geschäftsführer, beim Inhaber Lukas Rauscher. Und warum sind wir in der Trafik? Weil das einer der Räume ist von deinem aktuell wahrscheinlich erfolgreichsten Escape Room. Für alle, die Crime Runners nicht kennen, für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich vielleicht mal kurz vor, stell kurz Crime Runners vor.
Ja, hi Philipp und danke für die Einladung. Ja, wir sind gerade in der verlassenen Trafik, weil das ist unser Intro-Raum von unserem bisher größten Erlebnis Going Underground. Und man startet halt hier in der verlassenen Trafik, um das Mysterium eines vermuteten Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg zu erkunden. Und der Startpunkt ist dann in diesem Raum und da hat es dann natürlich viel mehr, als man denkt. Und im Endeffekt geht es darum, rauszufinden, geht es hier um eine Fliegerbombe oder geht es um was anderes, und ich will auch nicht so viel spoilern. Aber ja, es gibt sehr viele Twists und hier startet das Spiel und wir haben uns unser Bestes gegeben, eine Trafik aus den 50er Jahren sehr authentisch nachzubauen. Wir haben auch sehr viele originale Zeitungen hier, die oft kaputt gemacht werden, außer wir haben sie hinter Plexiglas. Aber es ist einfach sehr schön, das ein bisschen auch authentisch darzustellen und dass wir einfach, ja, ist einfach cool.
Sehr gut. Wir sind beide sehr im Escape Room drinnen. Also ich habe schon ein paar gemacht, ich habe auch diesen hier schon gemacht. Es gibt ein paar Leute wahrscheinlich da draußen, die das noch gar nicht gemacht haben. Was ist ein Escape Room? Was ist das Ziel dahinter? Und was erwartet sie?
Also für die Leute, die noch nie ein Escape Room gespielt haben, you never been to heaven. Ich kann sehr empfehlen, das zu machen. Escape Rooms sind sehr, sehr cool. Escape Rooms sind extrem schwierig zu erklären, was sie machen. Es ist eine eigene, also die Business-Variante ist, es ist eine ganz eigene Form von aktiver Unterhaltung. Kino ist zum Beispiel passiv. Aber du musst als Gruppe mit deinen Freunden oder mit der Familie oder mit deinen Kollegen selbst aktiv etwas tun, um in der Story voranzukommen. Viel leichter zu erklären ist das, wie es begonnen hat. Da wurden früher, und das wird heute nicht mehr gemacht, und wird generell in einem Escape eigentlich nicht gemacht, du wirst in den Raum eingesperrt, musst Rätsel lösen, musst in den Raum auszubrechen. Klingt auch nicht so toll. Deswegen kann man es besser erklären wie, hast du in deinem Leben schon mal eine Bank ausgeraubt? Oder hast du schon mal, bist du aus dem Gefängnis ausgebrochen? Oder eben die Welt gerettet von einer Zombie-Apokalypse? Das alles können Escape Rooms sein. Also wie in Filmen bist du aber in einem Escape Room der Hauptdarsteller von deinem eigenen Kinoerlebnis. Und ich bezeichne immer diesen Raum, den Going Underground, so, das ist der Indiana Jones Blockbuster in echt, wo du selbst der Hauptdarsteller bist, wo es darum geht, voranzukommen und einfach auch Spaß zu haben mit der Gruppe. Weil Escape Rooms haben einfach durch diese aktive Unterhaltung, durch dieses Rätsellösen, einen ganz eigenen Gameflow, der ganz, ganz wichtig ist. Und den muss man erlebt haben, um es zu verstehen. Weil dieses Spielgefühl hat es vorher nicht gegeben und ist so einzigartig, was diesen Boom überall auf der Welt, weil die sind wie Schwammerl aus dem Boden gesprochen. Mhm. Ich glaube, es gibt keine echten Zahlen, weil es ist unmessbar, weil es fast in jedem Dorf einen Escape Room gibt, aber es gibt so 150.000 Escape Rooms auf der Welt geschätzt. Also.
Aber du hast sehr viele Ideen, Geschichten im Kopf. Wie schaffst du es oder wie hast du damals gemacht, von der Idee zur Gründung zu Crime Runners, und das ist jetzt mittlerweile schon was, 12 Jahre, 11 Jahre?
Ich habe 11 Jahre, also 2014 hatte ich die Idee, das sind 12 Jahre, oh Gott, ich bin so alt geworden. Es ist so als simpel, ich habe begonnen, wie viele in der Branche, die in der sehr am Herzen gelegen ist, ich habe in einem Escape Room gespielt und fand das cool, das Konzept urcool, aber dachte, das geht noch viel besser, da kann man viel mehr machen, viel mehr Immersion, und dann habe ich es versucht, besser zu machen, oder ich würde beschreiben, so auf mein eigenes Konzept zu machen, weil ich wollte mehr Storytelling drin haben. Ich wollte mehr als einfach nur, ich löse Rätsel und dann bin ich aus dem Raum draußen. Ich wollte einfach wirklich eine Geschichte erzählen, und so haben wir halt begonnen mit Storytelling, und das zieht sich auch durch das gesamte Crime Runners Universum, was wir aufgebaut haben. Während ich aber auch, und wir haben begonnen halt zum Beispiel mit sehr viel Videoschnipsel und auch, also auch unser Hint-System, also wie wir Tipps geben, ist auch eingebaut mit diesem fiktiven Hacker, dem Operator, der durch diese Spiele führt und diese Missionen führt. Und da haben wir aber auch gelernt, oh, wir haben uns da auch in den Jahren verändert, weil im ersten Spielraum hast du dann zum Beispiel einen Wahlwerbespot vom korrupten Politiker, da geht es darum, in ein Büro eines korrupten Politikers einzubrechen, und das ist der Audioschleifen wie Anrufbeantworter. Aber die Aufmerksamkeitsspanne ist auch gering bei Spielern, wenn sie im Gameflow sind. Und was wir bei diesem Raum zum Beispiel gemacht haben, aus den Learnings rausgenommen, dann haben wir sehr viel weniger auf Schnipsel, Video und audiovisuelle Unterhaltung gelegt. Da haben wir einfach immer in Schnipseln das gemacht und auf Environment, sogenanntes Environment Storytelling gesetzt. Deswegen auf diese riesen Kulisse, wo auch die Story durch Vorbeischauen an den Kulissen ein bisschen erzählt wird. Ja? Und durch natürlich schon noch Schnipsel, aber halt, ja, man hat als, wir haben es reduziert, damit die Aufmerksamkeitsspanne, die Leute nicht vom Spielen abgelenkt werden.
Ja.
Und das um einiges stärker gemacht. Die Story ist viel, viel größer und viel, viel komplexer in dem Raum, aber viel, viel einfacher zu erfassen. Und wenn jemand, auch wenn mein Herz blutet bei dem, wenn jemand zum Beispiel die Story nicht interessiert, aber einfach nur das Spiel, dann kann er das auch machen. Aber es ist böse. Es ist ganz böse, weil ich kenne so viele Betreiber, die alle die harte Realität auch akzeptieren mussten. So, die Story interessiert die Kunden im Schnitt so viel weniger, als es der Designer zugeben mag. Mhm. Gleichzeitig wissen aber auch die Spieler, wenn eine ausgefeilte Geschichte oder Story dahinter ist, die spüren diese Passion und dass das alles da ist. Nicht, dass sie alles erfassen, aber sie wissen es auch zu schätzen.
Du hast ja gerade gesagt, es gibt eine Unzahl an Anbietern da draußen am Markt. Wie hast du es geschafft, dass du hier am Markt so dominant auch bist? Weil du bist ja nicht nur einer von vielen Escape Rooms, sondern du bist ja auch ausgezeichnet, gerade glaube ich in diesem Escape Room, als einer der besten Europas.
Der Welt sogar, ja.
Welt
also,
sogar.
Ja, das Privileg. Also, es gibt dieses Tapestry-Ranking. Da werden von tausenden Leuten, die über mindestens da 100 Räume gespielt haben, quer beim Globus, die ranken dann auch indirekt und direkt die Räume, die gespielt haben. Die müssen auch vornominiert werden. Da gibt es drei Phasen in diesem Auswahlverfahren. Und dann werden die besten 100 der Welt quasi gewählt jedes Jahr. Und das ist für uns in der Branche der wertvollste Award, weil es nicht ein Datenscrapper wie von Google oder sonst was, sondern es ist wirklich von Enthusiasts, die wissen, was es am Markt gibt und wie gut teilweise die Räume sind. Das ist halt der ärgste Ritterschlag. Also das war für uns damals, ich habe fast gerät, wie wir das bekommen haben, nachdem wir durch viele Krisen gegangen sind. Und es ist einfach oberbedeutsam. Es ist auch immer schwierig, allein zu kommen, weil ändert sich natürlich jedes Jahr. Und wir waren, glaube ich, 6 Mal in Folge drinnen. Mhm. Ich glaube, wir sind letztes Jahr das erste Mal rausgeflogen. Was mich wundert, dass er nicht früher war, wenn ich ehrlich bin. Das ist wirklich, gibt, glaube ich, von insgesamt, glaube ich, nur, keine Ahnung, in einstelligen Bereich Räume, die 6 Mal drinnen waren. Und wir sind doch die einzigen in Österreich, die es ins Finale damals also geschafft haben. Wir hatten auch unseren dritten Spielraum, der hat es ins Finale geschafft zum Beispiel. Aber ist dann, was auch urtoll ist, hat es aber nicht in Top 100 geschafft. Und das glaube ich sogar 2 Mal. Aber es ist allein schon, dass du, wenn du nominiert bist, ist das schon der Wahnsinn. Ja. Und andererseits gibt es natürlich viele Escape-Räume, die einfach jetzt nicht auf dieser globalen Map ist, die ein Hidden Gem sind, die da auch verdient hätten, drin zu sein. Aber einfach keinen Award haben. Also es gibt, also das heißt jetzt nicht, dass das das absolute, okay, alles andere ist schlecht, überhaupt nicht. Ja. Also es ist einfach eher so ein, wenn du einen Terpiger-Raum siehst, also ein Top-Escape-Projekt, wenn das irgendwo ist, wenn du auf Urlaub bist, was haben wir Enthusiast gemacht, um zu wissen, wohin sie reisen sollen, die Community quasi, dann weißt du, okay, das hat ein Terpiger gewonnen, das solltest du auf jeden Fall spielen. Ja. Und ich habe selbst sehr viele Terpiger-Räume gespielt und ja, es ist es immer wert und jedes Erlebnis davon ist komplett anders und ein komplett anderes Konzept, weil Escape Rooms, aus Escape Rooms sind eigentlich so viele immersive Erlebnisse entstanden und du kannst eigentlich keinen vergleichen, außer eben über das Ketten, dann sind das die ähnlichen klassischen Räume, aber grundsätzlich kannst du halt mit Escape Rooms alles machen. Es ist nur eine Geld- und Umsetzungsfrage, aber du kannst halt alles machen und die Dinge nicht aus.
Du sagst Geld, was sind denn so die größten Herausforderungen für dich gewesen in den letzten 12 Jahren?
Alles.
Oder ist das Finanzielle, weil da steckt so viel Liebe dahinter. Wir sitzen hier nur in einem von wie vielen Räumen da, alleine in diesem Escape Room?
Ja, ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber es sind 11 Räume in dem Räumen drin. Ja,
also. Sind alle großartig dekoriert, ich habe es ja schon mal gemacht. Da sind Technik-Sachen drinnen, da ist Liebe im Detail. Du hast ja auch, glaube ich, mir damals, ich war ja eben schon einmal da, hast du mir erzählt, dass es sogar einen Bühnenbildner mit.
Ja, es haben 30 Leute an den abgearbeitet. Und viele aus der Filmbranche. Wobei man immer sehr aufpassen muss, weil Filmbranche ist gewohnt, einen Filmshot zu machen und dann kann die Kulisse umfliegen. Wir müssen alles sehr, 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 sehr stabil bauen. Mhm. Das Problem an jeder Escape Room, sind kurz davor, also Stahl zu bauen. Es gibt nichts. Bei allem, was man sich denkt, oh, das passt schon, das können wir so machen, das wird schon in Ordnung sein. Nein, es wird sich rächen. Ja, also Spieler können alle und Spielerinnen können alles kaputt machen. Also man muss sehr, sehr genau sein. Es ist sehr schwierig. Und man lernt sehr viel aus. Ja. Also man hat da wieder Herausforderungen. Es war einfach für mich klar, ich will das unbedingt machen. Mhm. Und in dieser Zeit, glaube ich, von der Gründung bis zur Eröffnung, das waren 6 Monate, haben, glaube ich, 7 andere Betreiber eröffnet. Ja. Und das heißt auch nicht, dass ich irgendwie der Beste oder der Tollste bin. Es gibt so viele gute Betreiber, auch in Wien und auch auf der Welt. Und das Coole ist an der Escape-Branche, was wirklich wunderschön ist, grundsätzlich sind wir alle sehr kooperativ. Ich will, dass die anderen Escape-Raum-Anbieter geil sind, weil dann kommen sie auch irgendwann zu uns spielen, wenn sie das erste Mal Escape-Raum spielen. Wenn sie einen schlechten Escape-Raum spielen, dann sagen sie, ah, das war ganz nett, aber ich würde nicht nochmal so viel Geld dafür ausgeben. Mhm. Wenn du aber einen guten Escape-Raum spielst, bist du süchtig. Und allein jeder irgendwie der Passion in der Branche, und das sind so viele tolle Menschen, will einfach, dass es der Branche gut geht, weil es ein Privileg ist, da eigene Welten zu erschaffen, mit den Leuten dann Freude haben und dafür auch noch zahlen, ja. Und das ist etwas, was sehr viel wert ist, auch für einen kreativen Unternehmer, sage ich einmal. Mhm. Und ja, also es gibt schon auch natürlich auch Konkurrenz und dann bei Ballungsgebieten, aber grundsätzlich ist man sehr kooperativ. Also wir haben auch selbst im Sommer mit 3 anderen Betreibern so ein Stempelbuch gemacht und ein 10-jähriges Jubiläum in der Escape-Branche gefeiert. Und es war dabei nett und kommt total gut an. Und wir empfehlen uns immer gegenseitig auch weiter, weil du hast ja einmal in den Raum gespielt, du kannst es nicht wirklich nochmal machen. Mhm. Ich meine, es machen sogar manche Leute nochmal, wenn sie es cool fanden, aber das ist halt wie einen Film nochmal anzuschauen. Mhm. Und daher, ja, ist das immer enden wollen und dann fühlt man sich gegenseitig weiter.
Ja. Was war so, glaubst du, die teuerste oder weißt du wahrscheinlich sogar die teuerste Fehlentscheidung, die du getroffen hast in den Jahren?
Hus. Das ist sehr, boah, das ist eine Frage, die ich jetzt nicht erwartet habe, aber es sind sehr viele, ja. Ich weiß nicht, das ist alles immer sehr viel Lehrgeld. Sehr viel Lehrgeld. Ich habe sehr viel missgebaut. Ich habe mich, also, aber ich sehe es auch nicht so unmöglich als Fehler, weil zu dem damaligen Zeitpunkt war es nach bestem Wissen und Gewissen mit den Informationen, die ich hatte, egal wie grün ich war, der beste Move, den ich machen kann. Also ich habe zum Beispiel auch einen Partner mal reinkaufen lassen, der aber auch absolut bewiesen hat, dass er voll für die Firma brennt und was macht. Und wir haben uns zerstritten und mussten ihn rauskaufen. Und da habe ich natürlich viel, viel Geld verloren, das ich bis heute nicht wieder drin habe. Gleichzeitig bereue ich das Ganze, wie das passiert und gelaufen ist, das war für niemanden eine schöne Situation, weil es ist ein guter Mensch gewesen, ein guter Kerl und trotzdem, das passiert leider auch im Unternehmertum, dass man sich einfach nicht mehr kann miteinander. Ja. Aber erstens hat es in meinen Augen die Person damals verdient gehabt, mhm, und wir haben ihn damals gebraucht auch und man lebt sich auseinander, es funktioniert nicht so, wenn man, in welche Richtung man wächst, aber das hat. Deswegen könnte ich vielleicht so einfach so sagen, das war der größte Fehler. War es nicht. Also ich finde viel mehr persönliche Fehler, wie Fehler im Projektmanagement zum Beispiel. Das kostet Geld. Da lernt man aber auch dazu, wie hätte ich es vorher wissen sollen. Ja? Je größer man wird, desto mehr Fehler passieren. Und dieses Projekt zum Beispiel, Gung Underground, war für mich bis damals das dato größte Projekt. Mhm. Und ich hatte damals das Gefühl, okay, weil wir so viel in uns weiterentwickelt haben, und wir hatten uns mit jedem Leben es weiterentwickelt und sind immer organisch gewachsen und nie aufgehört zu arbeiten. Und dann denkt man sich, okay, was soll jetzt noch passieren? Und das ist der größte Druckschuss, den man haben kann. Es passiert immer alles und es wird immer schlimmer und die Probleme werden auch immer größer. Mhm. Aber du kannst halt nur lernen, indem du neue Risiken eingehst und indem du größer wirst. So bringst du Sachen voran und so wird deine Firma auch besser. Und deswegen weiß ich nicht, ist das ein, ich habe genug Fehler gemacht, aber ist das ein Fehler? Ja, also im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich habe sicher nicht mutwillig 100.000 Euro dort verbrannt zum Beispiel oder 50.000 Euro da. Aber ja, ich hab sehr, sehr viel Geld sicher schon verbrannt wegen Fehlentscheidungen oder Entscheidungen, weil ich es nicht besser wusste. Mhm. Gleichzeitig waren es aber auch immer ein Learning und ich finde, daraus kann man lernen, dass man es dann in Zukunft besser macht. Und das ist das Wichtigste, was man mitnimmt. Wenn man Geld verbrennt und im Nachhinein weiß, es war blöd und man ärgert sich, aber es bringt dich auch nicht drüber zu ärgern. Und was passiert, passiert, ja. Du musst weitermachen und daraus halt das erstens zu überleben, ist ganz gut. Und dann halt eben daraus zu lernen, dann das zu ändern, ja. Also Und jetzt fällt jetzt wirklich ad hoc kein Beispiel ein, obwohl es so viele eigentlich gibt, wo ich wirklich Geld verbrannt habe. Ja, ich meine, dann probierst du auch eine neue Marketingagentur aus und verbrennst dort Geld. Ja, das passiert, das gehört dazu, was ist alles der Prozess. Ja, also schwierig. Hast du so eine Geschichte, wo du weißt, dass du damals das besser gewusst hättest eigentlich?
Gibt es auf jeden Fall. Also ich habe eigentlich fast in jedem Unternehmen, was ich bis jetzt gehabt habe und gerade in dem aktuellsten, also mit meinem Lokal, gab es am Anfang eine Entscheidung, die wir getroffen haben, wo wir gedacht haben, das ist zukunftsbringend und da werden wir den meisten Umsatz machen. Und hat sich dann herausgestellt, dass das überhaupt vom Markt überhaupt nicht angenommen wurde.
Ja,
das, aber genau das ist rechtzeitig den Umschwung schaffen, drüber nachzudenken und dann auch das Konzept ändern, bevor es zu spät ist. Wie du richtig sagst, Geld verbrennen, ja, aber Learnings daraus ziehen und für die Zukunft besser machen.
Also ich glaube, Geld, du kannst im Unternehmertum eigentlich gar nicht verhindern.
Ja.
Woher willst du es wissen? Ja, also man ist halt einfach...
Selbstläufer, das gibt es eigentlich
ganz nicht. Ja, also es gibt schon selten, wenn man wirklich Glück hat. Ja, mhm. Aber das halte ich mir auch fest, der Gefährlich, weil ich kenne die Menschen, die dann... Wo man denkt, oh Gott, das ist so stümperhaft und die sind erfolgreich, das ist auch mal gar nicht nice dann, weil du merkst immer, dass diese Menschen dann auch, wenn sie so schnell durch teilweise auch Glück Erfolg haben, dass sie Krisen überspringen. Mhm. Krisen, die Learning, also immer im Learning wichtig sind, damit die zu bestehen, damit man wachsen kann, damit man auch größere Krisen bestehen kann. Wenn du jetzt aber so 5, 6 Krisen überspringst und einfach von Anfang an mega groß wirst und da sieht, wie viel Geld scheffelt, ich habe das schon öfters gesehen, die sind dann auf einmal nach 3 Jahren, dann kommt die erste normale richtige Krise, sie sind aber schon so groß, dass sie jetzt nicht mehr managen können, dann zahlt es komplett auf. Also das ist auch interessant. Es ist ganz spannend zu sehen, ja, was ist richtig. Ich finde, die Zeit zeigt immer, was der beste Weg ist. Also
du hast die Zukunft angesprochen, was steht in Zukunft an bei dir? Du hast ja ein neues Projekt am Start, so viel ich weiß.
Ja, so diese Spoiler, wir hatten die nachgesteckt, hat ja ein Vögel getitelt, würde ich sagen. Nein, ich gründe gerade mit einer neuen Firma, also ich habe es schon gegründet und es ist eigentlich noch überhaupt nicht offiziell und ich bin noch gar nicht in die Medien gegangen, also du bist die erste im Exklusivrecht. Wir haben drüber gequatscht und weil ich eh jedem meine Ideen ins Gesicht kotze immer und wir müssen sich immer anhören. Nein, ich habe seit Jahren im Kopf, ich würde gerne was Neues im Freizeitbereich machen, zusätzlich. Und so wie bei Escape Rooms habe ich so irgendwie das Gefühl, also es ist was sehr Simples. Ich will Minigolf machen, also ich mache Minigolf jetzt. Und ich finde, Minigolf hat eine Modernisierung verdient. Und ich habe eine eigene Vision, dass wir Minigolf-Erlebniswelten schaffen und Minigolf und auch die Escape Room-Vibes ein bisschen verbinden, weil das einfach auch Minigolf geile Kulissen bekommt und in der Themenwelt in Spielspaß und das natürlich in einer hochfrequentierten Lage. Und habe jetzt sehr lange gesucht für diese Idee. Also ich habe 2 Investoren und Partner und sitze jetzt schon fast über einem Jahr dran und habe aber extrem gute Partner im Wiener Aufcenter gefunden, wo auch die Besitzer von Anfang an sehr begeistert waren. Und dann sehe ich die Lage und verstehen uns so gut und überlegen, wie wir es machen können, wo ich sage, es ist mir auch wichtig natürlich, welchen Ort man sich aussucht und wo man einen guten Partner hat. Und da bin ich eigentlich gerade sehr, sehr happy damit, mit dem Aufstand der gute Partner für die Location gefunden zu haben. Mhm. Und natürlich habe ich auch 2 tolle Partner. Einer davon ist auch bei Crimers dabei. Und ein anderer ist auch ein Freizeitbetreiber aus Hamburg. Dass wir das erschaffen können. Und dass so viele Leute so verrückt sind, mir zu vertrauen, dass ich was Gutes mache. Ah, ihr Wahnsinnigen. Also nein, da bin ich schon mittlerweile auf der Baustelle. Und da haben schon die schlaflosen Nächte begonnen. Aber es ist auch gerade nach einem Jahr Arbeit und sehr, sehr viel Risiko dorthin zu kommen, weil es ist mein bis dato größtes Projekt, ist es auch ein unglaublich schönes Gefühl. Jetzt langsam kommt es, ist noch nicht ganz da, aber dieses die Puzzleteile fügen. Ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn sich die Puzzleteile bei einem Projekt zusammenfügen, wenn man einfach Monate oder Jahre lang nur auf etwas hinarbeitet und du merkst, es wird wirklich passieren.
Ja.
Das ist erschreckend, aber auch
zustande.
So ein schönes, teilweise schönes, gemischt mit Panikattacken, Gefühl, dass das dein eigenes Wirken ist, dass diese Sache erschaffen wird. Mhm. Und ich mag es auch, ich finde es ein Privileg, ist, dass meine Unternehmen, die ich mache, eigentlich dafür da sind, Menschen Freude zu bringen und Spaß zu haben. Das gibt auch Schlimmeres, finde ich. Und dass hoffentlich meine Kreationen gut genug ankommen, dass es den Leuten Spaß macht. Und ja, Minigolf ist einfach geil. Und das kann noch viel geiler sein. Und es passiert gerade viel im Markt. Und ja, bin sehr gespannt, wie das ankommt. Und ja, das ist die Firma Golfrausch. Und wir haben vor, im Sommer zu eröffnen. Und es ist schon im Bau. Und es ist also alles, also die, das ist einfach, ja, ein ziemlich gestörtes Projekt. Aber alles, was ich mache, ist ziemlich gestört, muss ich sagen, ja. Und ich habe oft die Fragen bekommen, so, was, damit kann man Geld verdienen bei meinen Projekten? So, ja, und es kommt auch ziemlich gut an, ja. Also, wenn mich das jemand fragt, ist es immer ein gutes Zeichen, sagen wir es mal so. Wobei Minigolf, das Gefühl, also war für mich so viel leichter. Bei Crime Runners, das Escape Room, Leute haben mich schief angeschaut. Und dann musste man auch durch, weil ich mir so, boah, ich baue das Geilste, was er hier gegeben hat. Ein Gefühl, was Unternehmer pumpt. Jeder Unternehmer denkt von sich, wenn er Passion hat, das ist urgeil, was ich mache. Es interessiert aber meistens keine andere Sau. Deine Familie ist genervt, deine Freunde sind genervt, weil du dauernd davon redest. Ja? Und ich so, aber wie kann man das nicht cool finden? Und das finden auch die meisten Leute cool. Aber jeder Unternehmer auch die harte Realität zu lernen, das ist nicht das Wichtigste auf der Welt, was du machst. Ja. aber trotzdem, Minigolf ist ja leichter zu erfassen. Also Escape Rooms, also Crime Runners, war sehr, sehr viel den Leuten erklären zu müssen. Meistens aber haben sie einfach Spielen geschickt und dann haben sie erkannt, was sie cool fanden. Bei Minigolf ist es einfach so, allen, wenn ich das erzähle, was ich mache genau, ist das überwältigend, weil ich auch einen sehr guten Ruf in der Freizeitbranche habe. Mhm. Und quer über den Globus quasi bekomme ich halt das Feedback, dass die eigentlich warten, dass ich das gerade fertig mache, weil ich damit ein ziemlich geiles Proof of Concept liefere, weil ich doch ganz gute Sachen gebaut habe und dafür auch einen guten Ruf habe.
Ja. Ich möchte dazu kommen zu deiner eigentlichen Firma, der jetzigen Firma Crime Runners.
Ja.
Was waren so skurrile Erlebnisse, wo du sagst, okay, ihr habt ja da in jedem Raum Kameras auch. Was waren denn so skurrile Erlebnisse, die du preisgeben kannst?
Also grundsätzlich, wir nehmen nicht auf, allein als Start-1-Kunden. Wir haben aus Sicherheitsgründen und Spielsteuerungsgründen haben wir Kameras drinnen, damit wir eingreifen können und den Leuten helfen können. Grundsätzlich sind wirklich 90% die Kunden einfach wirklich, wirklich, wirklich liebenswert als der Menschen. Und wir haben auch diesen Luxus, ich glaube, der ist sogar ein weit größerer Luxus bei der Gastro, dass die Menschen herkommen, um Spaß zu haben und einfach eine gute Zeit zu haben und nicht sich anzusaufen, zum Beispiel, ja. Und dadurch hat man schon viel weg. Aber es gibt natürlich diese 1-10%, und du kennst die sicher auch, der schwierigen Kunden. Es war sogar ein Firmen-Event aus dem Freizeitbereich. Und wir hatten genau 3-mal in diesen 11 Jahren, dass wir eine Gruppe rausschmeißen mussten. Und weil sie sich so daneben genommen hat. Und das war wirklich der, die Gruppe hat einfach hier diese Plexiglasscheibe eingeschlagen, ja, absichtlich, ja, aber das könnte ein Rätsel sein, hat die Zeitung kaputt gemacht, hat einfach rabiat, war angesoffen, ja, hat in den Spielraum gekotzt, bis sie dann abgebrochen haben, weil sie auch so Unmut waren und da war so, keine Ahnung, nicht einmal das Gewissen gehabt und sie so, na, wir müssen das in Rechnung stellen, jetzt wirklich, also das ist, wir müssen das rausschicken und so. Und dann war so der Blick so, ja, Style, der Portocaster vom Geschäftsführer. Also so richtig, richtig ungut. Und das hat mich erschreckt, also wie man so deppert sein kann. Aber das ist zum Beispiel nicht das Riege steht, dass einfach so, okay, jetzt ist einfach so, das ist das Schlimmste am Kunden zu hatten. Und wenn das Schlimmste ist, dann geht es uns eh gut.
Ja.
Aber natürlich haben wir, es wird Gruppen, die alles mögliche kaputt machen, die versuchen, mit Gewalt Rätsel zu lösen, ja. Es ist auch ein Teambuilding und man sieht dann so Gruppen, die dysfunktional sind. Und da gibt es so Firmen, die nicht wissen, was das ist, sind es da zu 5 Cent und spielstere Räume und haben diesen Blick drauf wie, boah, was mache ich hier, ich will nicht rein. Ich weiß nicht, was das ist. Und die sind meistens so, dass sie rauskommen und es hat mehr getaugt. Und das ist halt ein cooles Team-Event, ja. Aber dann gibt es so diese dysfunktionalen Teams, wo man merkt, so, ich will in dieser Firma auf keinen Fall arbeiten, weil du merkst, dass die Kollegen wirklich nicht miteinander können und eigentlich ihr Leben hassen und oder auch das oder der Chef im Wahnsinn ist und dann gibt's auch meistens so diese eine Person, die glaubt, sie muss gewinnen und so überhaupt nicht kooperativ ist und es ist ein kooperatives Spiel, dann den Gegenstände aus der Hand reißt und das besser weiß und genau deswegen schaffen sie es dann nicht. Weil sie eben nicht kooperativ haben, handeln. Und das ist total interessant. Das ist wie ein totales Experiment, ja. Wir hatten auch schon so einen Konzern, der uns dann die, die Sekretärin angerufen hat, ob er nicht in die Rätsellösungen vorsagen können, weil der CEO kommt halt auch mit und der reagiert nicht gut drauf, wenn er was nicht schafft, ja. Und das macht man sicher nicht, ja. Nee. Und das ist so absurde Situationen teilweise, ja. Dann gibt's aber die Menschen, wo wir 40 Mails hin und her geschrieben haben, dass die uns schon absichtlich, weil das so kompliziert ist, dieses Team-Event durchzukriegen. Und dann kommt auf einmal die Person her, zügig zum Team-Event, wenn man es nicht irgendwie kommt, und bringt uns Kinderschokolade mit einem wegen guten Kundenservice. Und es ist so nett gewesen einfach nur, ja. Aber dann haben wir natürlich auch Leute, die halt, keine Ahnung, du musst halt auf alles aufpassen. Es passiert alles. Ich kann eine bessere Geschichte sogar aus einem anderen Escape Room erzählen. In Bratislava, Bloggerfreunde von mir, haben dort 3 Escape Rooms gespielt und sie sind davon mal draufgekommen beim ersten Briefing des Game Masters. Der Spielleiter ist so der Game Master und der brieft das. Hat ihnen beim Briefing, das normale, bitte nirgendwo raufhält, dann bitte nichts kaputt machen, bla bla bla, wie die Vorgangsschlösser funktionieren. Und dann sagt er so, ja, and one thing, please don't lick the light pipes. Du sollst die Glühbirne nicht abschlecken. Weird, ja. Das wurde halt extra gesagt. Und wenn du sowas hörst in einem Briefing, dann kannst du dir jetzt sicher sein, dass das schon passiert ist. Und zwar öfters. Und dann sind sie beim nächsten Escape Room gespielt, eine andere Firma, und der Game Master wieder, and please don't lick the light pipes. Und da hat sie schon echt so, okay, das sind 3 verschiedene Escape Room Firmen und der zweite macht das. Und im dritten war es auch wieder. Es hat sich also wirklich eingebürgert, in Bratislava dieses Briefing zu machen. Und im dritten haben sie auch erkannt, wo, weil da war, die Deko waren verschiedene Glühbirnenfarben. Und anscheinend dürften Kunden diese Glühbirnen abgeschleckt haben, weil sie geglaubt haben, es wäre ein Rätsel. Mhm. Also solche Sachen, es gibt nichts, was nicht passiert. Ja. Ein anderes Escape Room hat auf die Decke aufgebrochen und ist in die Lüftung reingeklettert, weil ich glaube, das gehört zur Spielwelt. Ja. Also solche Sachen passieren zum Beispiel, ja.
Think outside the box, da ein bisschen zu wörtlich genommen. Bei meinem Podcast geht es um das Erfolgsrezept und ich möchte so immer die Geheimzutaten von meinen Interviewpartnern heraushören. Hast du für dich, wenn du jetzt auf deine ganze Unternehmerkarriere zurückblickst, hast du für dich Geheimzutaten gefunden? Oder sagst du, das kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, die vielleicht auch für ihr Business anwendbar sind? Du sagst, mit dem bist du einfach immer gut gefahren. Du hast schon angesprochen, dein Bauchgefühl, dass du mit dem immer sehr gut fährst.
Ja, jedes Mal, wenn ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe, ist es schiefgegangen. Also jedes Mal, wenn ich rational, also ich denke generell relativ rational, würde ich sagen, und die Entscheidung ablege, aber ich kann es nicht erklären, aber naja, es ist schon noch ein rational halt, erwähne ich gerade die Entscheidung, aber ist das die bessere Entscheidung? Nur rational von dem Wissen, was ich jetzt habe, und mein Bauchgefühl sagt mir was anderes. Mhm. Und jedes Mal ist das Schiff im Hang nicht auf dem Bauchgefühl. Also man darf das Bauchgefühl, finde ich, als Unternehmer nicht unterschätzen, weil als Unternehmer musst du schnell handeln, schnell viele Entscheidungen treffen. Und da kann man sich zu Tode informieren auch. Ja, also generell ist es gut, immer so weit wie möglich informiert zu sein und daraus die Entscheidung zu treffen. Aber es gibt schon einen Grund, warum man, glaube ich, vollblut Unternehmer ist, ja, weil man die Fähigkeit hat, schnell Entscheidungen zu treffen. Wenn du für etwas brennst, und das wirst du merken, wenn du für etwas brennst, dann alles daran setzen, wenn die Möglichkeit da ist, das umzusetzen. Weil ich hasse verpasste Chancen und es gibt immer nur gewisse Zeitfenster, wo du das machen kannst. Und weil jetzt könnten wir definitiv nicht mehr in diesen Markt einsteigen, so wie wir vor 11 Jahren angestiegen sind und auch nicht dieses Wachstum haben und auch nicht diese Größe erreichen mit dem, wie wir damals angestiegen sind. Und du weißt es auch, wenn es soweit ist. Also ich habe damals, ich rede, ich kann nie wieder für sowas brennen. Jetzt für Golfrausch brenne ich genauso, ja. Und da gibst du einfach alles. Ja? Und man muss sich bereit sein, sehr schnell sich anzupassen und dazu zu lernen. Und ich finde, das Wichtigste ist, dass du auch eine empathische Person bist, ohne dich zu sehr ausnutzen zu lassen. Kein Mensch ist bösartig, aber jeder Mensch hat seine eigenen Interessen. Und ich empfehle nur, hat es so, dass man denkt, irgendwie so wie du denkst, wie deine Werte sind, dass die andere Person das Gegenüber auch so denkt. Und Partnerschaften sind zum Beispiel auch wie Ehen. Ja? Und es ist aber, jeder Mensch hat andere Bedürfnisse, jeder Mensch hat andere Vorstellungen, was richtig oder was falsch ist. Und man muss sehr gut mit Menschen können und sehr viel Menschen verstehen können. Und sowohl Geschäftspartner, Mitarbeiter oder was auch immer. Ja? Es ist teilweise auch ein Mikromanagement von Emotionen von diesen Menschen. Und auch deinen eigenen. Weil du musst stehen bleiben, ja. Und gleichzeitig ist auch der umgekehrte Partner ja genauso. Und das muss man auch wollen. Also wenn man mit Menschen nicht kannst, dann ist es sehr schwierig. Und ein Einzelgänger im Unternehmertum zu sein, ist in meinen Augen oft ein Fehler. Weil das, dann gehst du auch unter. Es ist zu viel für eine Person. Man braucht Leute, man braucht Externe, man braucht Mitarbeiter. Mhm. Man muss sich immer selbst sehr, sehr viel reinarbeiten können. Gleichzeitig aber auch sehr schnell weg vom Mikromanagement gehen, weil das Mikromanagement ist und wieder macht jeder Unternehmer. Und ich habe ihn auch oft genug gemacht und ich mache ihn auch heute noch hin und wieder. Aber es ist auch eine, nicht eine Form von Unsicherheit zu denken, ich bin der Einzige, der es kann und der Mitarbeiter oder der Kollege kann das nicht. Der wird es anders machen als du, aber vielleicht sogar besser. Und was willst du machen? Willst du ausbrennen? Also das muss immer sehr, sehr schlimm werden, bevor man das irgendwie lernt abzulegen oder man geht unter. Also ich weiß nicht, ob du es gehabt, ob es dir ähnlich geht, mal gegangen ist, dass man dieses Lernen zu delegieren auch, lernen, okay, ich nehme mich jetzt zurück, weil es ist eine Ego-Sache eigentlich auch oft, ja, dass du die volle Kontrolle immer hast und dann das so weh tut, wenn es nicht genau gemacht wurde, wie du denkst, aber es ist Bullshit. Es ist so... Ja, natürlich machst
du das. Zum Wachstum bei, wenn du delegieren kannst, ja. Du hast dann Zeit für andere Sachen, du hast Zeit für neue Projekte und auch dein Unternehmen voranzubringen.
Ja, und man muss auch akzeptieren, lernen, vor allem in kreativen Sachen, wie, ja, das wird vielleicht jetzt nicht perfekt sein, aber Perfektion bringt dich auch um. Ja, also man muss auch irgendwann lernen, loszulassen und dass dann auch Fehler passieren dürfen. Wir haben ja das Problem, es geht um, dass du immer nur eine Chance hast, den Leuten ein perfektes Leben zu geben. Aber zu einem gewissen Grad musst du auch irgendwann loslassen, weil sonst gehst du unter als Person. Und ich glaube, jeder Unternehmer muss für sich das lernen, dass er nicht der Superhero sein muss. Ja, es gibt Partner, es gibt Kollegen, es gibt so viele tolle Menschen, die so viel tolle Arbeit leisten und die haben so ein tolles Team. Stimmt schon, ein Mitarbeiter wird nie so wie du die Arbeit erledigen, weil einfach du eine ganz andere Verantwortung hast. Das ist aber okay. Das ist dein Unternehmen, das ist dein Business. Natürlich hast du die Verantwortung. Das ist der Deal. Aber ein Mitarbeiter kann auch mit Herzblut dabei sein. Und das sind sie auch. Und vor allem, wenn du ihnen vertraust, den guten Leuten das machen lässt, dann ist man überrascht, wie viel mehr der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin hilft, um zum Unternehmenserfolg beizutragen. Aber du darfst halt nicht denken, ich bin ein Mitarbeiter, der 100.000 Stunden arbeitet im Monat. Das wird nicht passieren. Ja? Und das ist auch nicht gesund. Also ja.
Definitiv. Magst du irgendwas noch?
Ich will dich was fragen. Ich will das fragen bei der Gastro. Was waren deine schrägsten Erlebnisse?
Mein schrägstes Erlebnis war ziemlich am Anfang meiner Karriere im U4. Im U4 waren sehr viele schräge Erlebnisse, aber das war sicher eines der weirdesten. Das war 2009, wo Michael Jackson im Sommer gerade gestorben ist. Und im Herbst gab es eine Veranstaltung, die hieß Tribute to the Tributes, weil es wurde ein Tribute-Konzert war geplant in Schönbrunn. Von der Familie der Jacksons und es wurde dann spontan abgesagt. Und es gab sehr, sehr viele Leute, die natürlich enttäuscht waren und wir haben das im O4 aufgegriffen und haben gesagt, wir machen Tribute to Tribute. Mhm. Nicht mit irgendwelchen Weltstars, sondern wir haben österreichische Künstler genommen, die zu der Zeit recht bekannt waren und die haben jeweils einen Song performt. War ein großartiger Abend. Und wir hatten sehr viele Touristen, die natürlich für das Tribute-Konzert gekommen sind, die auch dann nachher zu uns ins Vier gekommen sind, weil mit dem Ticket konntest du gratis hinein. Und haben sich natürlich sehr gefreut, dass sie zumindest ein kleines Alternativprogramm bekommen haben, wenn schon nicht das große Konzert von den Jacksons, ich glaube der Jackson 5 oder so, sollten auftreten, also halt ohne Michael Jackson. Und dann kam eine aus Bratislava und die kam, hat die Ticket hergezeigt, ist runtergegangen und nach 10 Minuten ist sie wieder gegangen und hat sich fürchterlich darüber aufgeregt, dass Michael Jackson gar nicht da ist. Und am Anfang haben wir gedacht, ja, ist lustig, guter Schmäh. Aber die hat das vollkommen ernst gemeint. Die ist raufgekommen und dann habe ich ihr mitteilen müssen, dass Michael Jackson gestorben ist. Und das hat sie mir nicht glauben können und hat das nicht wahrhaben wollen und war dann richtig am Boden zerstört. Und das war für mich so, da habe ich gerade im U4 angefangen, ein Moment, wo ich mir dachte, okay, und das ist jetzt so meine neue Jobwelt, in der ich jetzt mit solchen Problemen umgehe. Und
auch Therapeut von Kunden, ja.
Ich bin auch immer Therapeut von Kunden, genau. Es gab über die Jahre sehr, sehr viele skurrile Erlebnisse von bekannten Künstlern, die direkt aufs Klo gegangen sind und ihr Spiegelbild angeschrien haben, aber auch sehr, sehr viele schöne Erlebnisse natürlich. Und Gastronomie, wie du richtig sagst, es gibt... Die Leute kommen, um Spaß zu haben, um Freude zu haben. Das ist eine der schönsten Sachen daran. Wir schaffen es, den Leuten wirklich auch viel Freude zu bereiten. Aber es gibt auch viele, die es halt übertreiben, gerade jetzt im U4. Das ist nicht bei uns im Addicted to Rock, aber im U4 gibt es sicher die einen oder anderen, die es halt übertreiben. Und die dann rückblickend dann irgendwann noch gerne sagen, im U4, da bin ich mal rausgeflogen und ich habe bis heute Hausverbot. Also das ist auch ein bisschen eine Medaille, die sich manche erkämpfen wollen. Soll jetzt nicht dazu einladen, dass man das herausfinden möchte. Oh ja, aber ja, es gibt dann schon skurrile, teilweise nicht so schöne Erlebnisse, aber gut, das ist halt die Nachtkaste an mir auch.
Ich glaube, in jeder Branche, wo man direkt mit Endkunden zu tun hat, muss man Menschen mögen. Man wird vielleicht leicht misanthropischer mit der Zeit, aber man hat so diesen Grundliebe zum Menschen, haben wir, glaube ich, beide, weil das so fällt man es nicht durch. Ja. Aber ich glaube, jeder hat solche Geschichten zu erzählen, glaube ich. Es ist einfach absurd, ja, was nicht alles passieren kann. Und und im besten Fall wird nachher eine sehr, sehr amüsante Geschichte, die man erzählen kann.
Ja, spätestens, ich sage jetzt mal, eine Woche später kann ich ja lachen, wenn es vor allem keine langfristigen Schäden fürs eigene Unternehmen oder für den Gast bedeutet. Und ich glaube, dann kann auf die andere Seite lachen. Und das ist das Beste. So sind auch viele Freunde-Geschichten entstanden. So viel Stammgäste haben so eine Geschichte zu erzählen. Also ich glaube, das gehört auch irgendwo zum Unternehmertum dazu, dass man solche Leute, solche Gäste hat.
Ja, und das ist auch so schön, wenn man auch merkt, dass man einen Impact hat, wenn einfach so ein Kunde, du redest bis so viel da und redest mit dieser Person, mit denen gefallen hat und du merkst, dass diese Gruppe, dass die echt Fans von deinen Unternehmen sind, dass sie alle spielen, was du machst und das ist auch so ein schönes Gefühl. Ja, also es ist so, es ist nicht wurscht, was ich da mache. Diese Kunden halten uns am Leben. Diese Kunden lassen uns sehen bleiben. Ja, und das ist schon noch etwas wirklich Schönes. Also das ja. Und das heute sieht man merkt sich immer leicht die negativen Erlebnisse für dich immer. Und das haben auch Mitarbeiter oft zu strugglen, dass wenn du einen ganzen Tag Gruppen hast und dann ist die letzte Gruppe, sind davon Arschlöcher. Das kann dir den ganzen Tag versorgen. Ja. Und man darf sich nicht komplett drauf, es ist, was du mit den 10 anderen Gruppen, die du hattest, die einfach so nett waren. Ja. Und das immer auch schwierig, das muss man jeder für sich selbst immer schaffen. Ja. Ja. Aber ja, es kann auch passieren.
Voll. Du, sag noch kurz, wo findet man dich? Wie findet man Crime Runners?
Also ihr findet uns über die Website www.crimerunners.at und darüber siehst du auch über einen Buchungs- und Terminkalender, welche Slots wir offen haben, unsere 4 Indoor-Erlebnisse, unsere 2 Outdoor-Erlebnisse, die du einfach direkt buchen kannst und auch reservieren kannst und dann bist du zu dem Zeitpunkt, bis zum Termin und spielst das Spiel. Und da haben wir 2 Filialen, einer am Schottentor und der Theresienstraße, wo unser ersten Traum und unser erstes Outdoor-Game ist. Und hier in der Filiale in der Eiserstraße, wo wir gerade sitzen, das ist in der Engenasergürtel 24, in der Eiserstraße, auch Eis in Wien, Eis im 9. Bezirk, wo du Golden Underground spielen kannst und so ein zweites Auto gehen.
Wunderbar. Danke für deine Zeit.
Es war mir ein Erfolgsrezept.
Das war auf mir eine große Freude. Wir hören uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge von Das Erfolgsrezept. Vielen Dank fürs Einschalten und bleibt dran.